So, ich wünsche allen einen recht guten Morgen. Ich hoffe, Sie sind frisch gestärkt heute zum Sonntagmorgen wieder hier angereist und wünsche einen angenehmen Tag. Der erste Referent heute ist der Herr Fiedler, der uns etwas über Storage Performance erzählen wird. Ich übergebe Ihnen das Wort.
Danke sehr. Ja, wie gesagt, mein Name ist Michael Ziegler. Ich bin seit 2010 Entwickler im OpenAttic-Projekt. Letzten Endes der Hauptentwickler von dem ganzen Ding. Ich bin von Anfang an dabei. Und daher bin ich auch so ziemlich der Ansprechpartner, wenn es um irgendwelche Performance-Fragen geht. Also zum einen natürlich Storage, letzten Endes aber auch bei Virtualisierung und wenn wir auch Datenbanksysteme und so weiter, sei es innerhalb von virtuellen Maschinen oder auch ganz normal auf der Hardware direkt betreiben, wenn es da um Performance-Fragen geht, bin ich letzten Endes immer wieder der Ansprechpartner. Ich muss gleich mal so einen kleinen Disclaimer bringen. Das Problem ist bei diesen ganzen Optimierungsgeschichten, man findet im Netz sehr viel und findet dann irgendwie raus, dass nichts davon einfach so funktioniert. Das größte Hindernis an der ganzen Geschichte ist, dass man irgendwelche Messungen durchführt und dann irgendwie einen Monat später feststellt, dass die leider komplett irrelevant sind. Das Problem an der ganzen Geschichte ist einfach, die ganzen Daten, die man so findet, sind alle nicht abgestimmt auf euren Workload. Und das kommt einfach daher, dass niemand sonst euren Workload wirklich so gut kennt wie ihr. Das heißt, wenn es wirklich um Performance-Fragen geht, werdet ihr in dem Moment nicht drumherum kommen, auch selber Messungen zu machen. Das heißt, man findet in Google halt einfach keine Rezepte, die man einfach anwenden kann und gut ist es. Das Problem...
Entschuldigung, ich muss noch ein ganz kleines bisschen lauter machen.
Das können wir tun.
Ja, gut.
Das Problem am selber messen ist letzten Endes ganz einfach, dass niemand so ganz genau weiß, wie man das eigentlich macht. Die erste Idee, die man da immer hat, ist, ich mache einfach mal ein DD und gucke mal, was passiert. Da kann man dann etwa so einen Befehl hier nehmen. Ich habe auch schon Leute gesehen, die als Infile dann defuRandom nehmen, um Random.io zu simulieren. Funktioniert nicht ganz, man benchmarkt dann eher den Zufallszahlengenerator als die Disks, aber okay. Das ist so ein Versuch, den man als erstes mal machen kann. Das Resultat sieht dann etwa so aus. Ich habe mal die ganzen Teile so ein bisschen ausgegraut, die weniger interessant sind. Also hauptsächlich geht es dann um den Wert, der vor den MB pro Sekunde steht. Wenn man da jetzt mal guckt, die 802, wir haben da SAS-Disks genommen. Der SAS-Bus hat eine Durchsatzrate von 6 Gigabit. Die 802 MB pro Sekunde sind da knapp drüber. Das liegt einfach daran, dass Linux ja auch cached. Man könnte da jetzt auch noch OFLAG Direct setzen. Habe ich allerdings deshalb nicht gemacht, weil ZFS das nicht unterstützt und ich wollte die zwei in dem Moment mal vergleichen. Die Frage ist jetzt nur, ob diese 802 MB pro Sekunde, die wir da jetzt sehen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ich meine, wir haben den SAS-Bus jetzt mal schön bis zum Ende ausgereizt. Die Frage ist, bringt uns das was? Was ist denn an Bandbreite wirklich realistisch, was wir in einem laufenden System dann so sehen werden? Und da gucken wir jetzt einfach mal auf unser Produktivsystem. Und unser Produktivsystem sagt dazu das hier. Interessant ist dabei der Punkt hier unten. Also wir sehen eine durchschnittliche Schreibrate von 12,47 plus minus 3 MB. Mit anderen Worten, die 800 MB, die wir gerade gemessen haben, haben mit der Realität nicht wirklich viel zu tun. Und das ist dann so der erste Punkt, auf den man da schon mal ganz gerne mal reinfallen kann. Das Problem an dieser Messung ist ganz einfach, wenn wir so ein DD machen, dann haben wir einen Prozess und der schreibt sequenziell Daten mit einer riesigen Block-Size. Wenn wir allerdings VMs auf unsere Storage betreiben wollen, dann haben wir sehr viele Prozesse, weil wir haben sehr viele unterschiedliche VMs und die schreiben alle random mit einer sehr kleinen Block-Size. Das heißt, der Workload, den wir jetzt hier mit DD produziert haben, ist ein völlig anderer als der, den unsere VMs produzieren. Dementsprechend müssen wir damit halt auch völlig anders umgehen. Und wenn wir uns dann nochmal die Fragmentation-Rate angucken von Thin-Provisioned VM-Images, dann sehen wir hier eine Fragmentierungsrate von 90% und 99%. Also mit sequenziellem I.O. hat das überhaupt nichts zu tun und damit werden wir leider nicht wirklich weit kommen. Quintessenz ist einfach, sequenzielles I.O. ist für unsere VMs komplett irrelevant. Dumm gelaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, was denn besser ist. Ich habe mich dann mal nach anderen Benchmark-Tools umgesehen und bin dabei unter anderem auf Postmark gestoßen. Das ist ein Tool, was von NetApp ursprünglich entwickelt wurde. Und es simuliert, letzten Endes simuliert es einen Mail- oder News-Server. Das heißt, es legt sich im Dateisystem einen Riesenhaufen kleine Dateien an, macht auf diesen Dateien dann einen Riesenhaufen kleine Operationen und zeigt uns das Resultat an. Die Ausgabe von Postmark, andersrum. Ich habe hier für Postmark ein XFS-Volume genommen, habe das auf ein LV gelegt, also ich habe mir ein LV geschnappt, habe das mit XFS formatiert, habe dann 4 Postmark-Prozesse parallel gestartet, weil wir ja auch mehrere VMs parallel haben, und habe die alle mal in dieses Volume reinschießen lassen. Und jetzt kommt die Ausgabe und die sieht dann etwa so aus. Also wir sehen hier letzten Endes, wie viele Dateien pro Sekunde erstellt wurden, wie viele Operationen darauf pro Sekunde gemacht wurden. Allerdings, die Ausgabe an sich ist noch gar nicht so interessant. Die zeige ich hier eigentlich nur so der Vollständigkeit halber. Die wirklich interessante Ausgabe kriegen wir mit diesem Befehl, nämlich iostat-xdm1 und dann einfach auf das Volume oder auf das Block-Device, auf dem wir gerade unsere IOs machen. Die Ausgabe sieht so aus. Das ist jetzt ein bisschen unleserlich, deswegen habe ich mir mal die Freiheit genommen, das Ganze mal ein kleines bisschen schön zu formatieren. Und das sieht dann letzten Endes so aus. Also das sind die interessanten Spalten, die aus so einem IOstat rausfallen. Die einzelnen Zeilen sind immer eine Zusammenfassung dessen, was in der letzten Sekunde so der Reihe nach passiert ist. Und ich werde jetzt mal gerade erläutern, was die Spalten bedeuten. Also ganz links, Writes pro Sekunde, sind einfach die gemachten IOPS. Also um es einfach zu sagen, die Arbeit pro Zeit, die unsere Storage so erledigt hat. Daneben steht der Durchsatz. Und wenn wir jetzt nochmal dran denken, dass unser DD gerade 800 MB angezeigt hat und wir jetzt hier nur noch auf irgendwas zwischen 70 und 14 oder 0 kommen, macht das Postmark schon mal etwas grundlegend anders als unser DD. Was Postmark anders macht, ist die Request Size. Die Requests sind hier nämlich schön klein und Postmark macht Random IO. Das bedeutet, wenn wir uns die Request Size angucken, die wird in Sektoren gemessen. Das heißt, die Zahl, die wir hier haben, wenn wir sie durch 2 teilen, kommen wir auf Kilobyte. Bei sequenziellem IO sieht man eine schön große Request Size. Und bei Random IO sieht man eine sehr kleine. Also die 15 hier, das ist eher klein. Wenn wir uns mal die Queue-Länge hier angucken, das ist letzten Endes die Anzahl der IO-Requests, die gerade noch ausstehen, die wir noch vorhaben, an Storage-System irgendwann hinzuschicken. Bei sequenziellem I.O. ist so eine Zahl hier in Ordnung. Allerdings bei Random I.O. bedeutet so eine Zahl, dass unsere Storage schon am Limit ist und dass wir da was tun müssen. Daneben kommt die Latenz in Millisekunden. Das ist einfach die durchschnittliche Zeit, wie lange wir darauf warten mussten, dass unser Storage-Subsystem es geschafft hat, eine Anfrage zu verantworten, wie komme ich denn da drauf? Und daneben steht letzten Endes einfach nur die Auslastung in Prozent. Was an dieser Ansicht sehr interessant ist, ist, wenn wir uns das hier mal angucken, diese 2 Spalten, es ist nicht so wirklich zu erkennen, was jetzt 100% sein soll. Und die Storage hat eine sehr unterschiedliche Auffassung davon, was jetzt 100% ist. Hier oben haben wir einmal 10.000 IOPS, sind 100%, und dann hier unten haben wir 0, sind auch 100%. Das Problem ist an dieser Stelle einfach, wenn ich das mit Postmark eben so mache, wie ich das hier gemacht habe, dann ist die Storage einfach komplett am Limit. Und dann hat sie eben keine Performance-Reserven mehr für den Fall, dass sie sich mal irgendwo verschluckt. Da ist jetzt aber auch wieder die Frage, wenn wir uns die IOPS angucken, was für eine Zahl ist denn realistisch? Was haben wir denn zu erwarten, wenn wir dann irgendwann das System mal am Laufen haben? Realistisch, wenn wir uns unser laufendes System mal angucken, sind so um die 3000 IOPS. Also hier sehen wir jetzt, wir haben 3000 plus minus 1000 etwa, kann man sagen. Das ist so die Last letzten Endes, die wir mit unserer Storage in irgendeiner Form verarbeiten müssen. Und bei den Netzwerkern gibt es so eine Regel. Man sollte das System immer so bauen, dass es im Normalfall, wenn es einfach nur ganz normal läuft, so nicht mehr als 30% ausgelastet ist. Schauen wir doch mal, was unser Produktivsystem dazu sagt. Wir haben eine Auslastung von 10% bei unseren 3 plus minus 1000 IOPS. Das heißt, die 30%-Regel ist in dem Moment mehr wie erfüllt. Und dann gucken wir uns doch einfach mal ein IOSTAT auf diesem System an. Und das Erste, was jetzt hier in diesem Moment auffällt, ist, dass sowohl die Queue-Length als auch die Latenz so ziemlich verschwunden ist. Bei der Queue-Länge hatten wir vorhin irgendwas um die 200 und bei der Latenz hatten wir irgendwas um die 20 bis 50, sowas rum. Was auch interessant ist, sind wieder diese beiden Spalten. Zum einen, die Auslastung auf der rechten Seite hat mit unseren 10%, die wir in dem Navios-Graphen gesehen haben, nicht immer so viel zu tun. Woher das kommt, erkläre ich dann gleich noch. Allerdings, es gibt auch nicht wirklich eine erkennbare Korrelation zwischen dem, was unter Auslastung steht und dem, was unter IOPS steht. Also man kann auch nicht einfach sagen, mehr IOPS ist gleich mehr Prozent. So einfach ist es leider auch nicht. Das heißt, wenn wir uns mal diese Zeile hier mit den 89 angucken, da haben wir die höchste Auslastung. Und ganz interessant finde ich hier unten die letzten drei Zeilen. Wir haben hier 1062 sind 6%, 1054 sind 22% und 1274 sind dann wieder 5,6%. Also wer es schafft, mir dafür eine Erklärung zu liefern, der kriegt einen Keks oder so. Das was hier gemessen wird, ist letzten Endes die Zeit, wie viel Zeit pro Sekunde das Gerät aktiv war und wie viel Zeit es idle war. Daraus kommen diese Prozent.
Ja, genau, das ist ja das, was er sagt. Aktiv heißt, verbraucht Prozessorlast. Mhm. Sprich, das ist die lokale Prozessorzeit, die effektiv da gemessen wird.
Nein, das ist die Zeit, die der Prozessor auf das IO-System wartet, und es reagiert. Die Utilization ist in dem Moment die Zeit, die der Prozessor auf das IO-System wartet, und es reagiert.
Ja, stimmt, erst recht, genau, stimmt.
Die Anmerkung gerade war, dass es hier ja um Prozessorzeit geht. Allerdings ist das halt die Zeit, die ein Prozess auf das Storage-System wartet, die hier angezeigt wird.
100% heißt, wartet permanent auf das Storage-System.
Genau.
Und damit ist es auch so, ja, ist eigentlich mehr so ein Daumenfaktor.
Ja, aber ist das irgendwie alles? Wo war ich? Diese zwei, das ist jetzt Latenz und Utilization, da ist genau das gleiche Phänomen, da erkennt man auch nicht wirklich eine Korrelation. Womit ich damit hinaus will, ist, wenn wir ein Benchmark durchführen, welches unsere Storage komplett auf Volllast schießt, haben wir ein Verhalten, was in dem Moment auch nicht wirklich mehr viel mit dem zu tun haben wird, was wir dann später im System sehen werden. Deswegen sind solche Benchmarks leider auch nicht wirklich hilfreich. Und wenn wir dann irgendwie so eine Information kriegen, von wegen die Storage schafft maximal 25.000 IOPS oder so, ist es leider auch irrelevant, weil wir den Workload nicht kennen, unter dem das gemessen wurde. Das heißt, es ist immer schwierig zu sagen, inwiefern das jetzt auf unsere Situation dann passen wird. So, dann ist natürlich jetzt die große Frage, wenn weder Durchsatz noch IOPS wirklich was bringen, was hilft uns denn? Andere Frage. Wer von euch hat eine SSD? Wer will seine Festplatte wieder haben? Der Punkt, um den es hier dabei geht, ist, wenn wir mal den Volllast und den Normalbetrieb direkt einander gegenüberstellen, dann sehen wir, dass wir unter Volllast eben eine Latenz von um die 30 haben, aber unter Normalbedingungen haben wir eine Latenz von 0,3. Und die Latenz spürt man halt wirklich bei jeder einzelnen I/O-Operation, die das gesamte System in irgendeiner Form macht. Das heißt, die Latenz will man absolut so niedrig wie möglich haben. Da gibt es jetzt eine ganze Menge Möglichkeiten, das zu verringern. Zum einen, wir können natürlich Caching in Hardware machen, wir können die Parity so hardwarenah wie möglich berechnen. Der wichtigste Faktor, oder was schon mal eine ganze Menge bringt, ist, wenn wir konsequent auf ein Disk-Alignment achten. Was ich jetzt hier aufgeschrieben habe, ist letzten Endes die Partitionstabelle in einer VM. Und dabei ist es wichtig, dass hier die erste Partition bei Sektor 2048 anfängt. 2048 Sektoren ist ein Offset von einem MB und die meisten Storage-Systeme gehen davon aus, letzten Endes, dass die VMs bei einem MB mit ihren Dateisystemen anfangen. Wenn man das so macht, kann man eben auch das Storage-System entsprechend so bauen, dass man dem Dateisystem dann letzten Endes beibringen kann, wie das Storage-System genau aufgebaut ist und das Dateisystem dann darauf noch ein bisschen anpassen. Allerdings, dazu muss halt das Disk-Alignment konsequent von der VM bis auf die einzelne Disk sauber ausgeführt sein. Das ist extrem wichtig, um eine niedrige Latenz zu kriegen. Und dann gibt es noch Möglichkeiten, die Latenz zu umgehen. Mir ist aufgefallen, dass ich betrogen habe. Ich habe vorhin was erzählt von wegen, wir haben auf unserer Storage eine Last von 3000 bis 4000 I.O. Was wir jetzt hier allerdings sehen, sind so 200 bis 1000, wenn es mal hochkommt. Der Punkt an der Geschichte ist hier, eine Linux-VM macht I.O.-Requests mit einer konstanten Größe von 4 Kilobyte. Das sieht man auch im IOSTAT, wenn man das Dateisystem nicht so aufgesetzt hat, dass es das macht, was wir hier tun. Wir haben hier allerdings eine sehr viel größere Request-Size. Wenn man hier jetzt mal durch zwei teilen, kommen wir so bei um die 60, 70, 80 sowas rum raus. Das heißt, die Request-Größe von den 4 Kilobyte ist jetzt bei uns im Dateisystem gewachsen auf 80. Das Storage-Subsystem ist in der Lage, teilweise VM-Requests zusammenzufassen. Mit anderen Worten, wir haben 10 VMs, die ihre Requests an die Storage senden. Die Storage packt die zusammen und schickt einen Request dann wirklich auf die Disks. Mit anderen Worten, um diese 10 VM-Requests bedienen zu können, brauchen wir nur einmal auf die Latenz warten. Ja? Inwiefern?
Das Problem mit den Merge-Requests von VMs ist, dass die manchmal auch solche Sachen wie Flush machen und als Cache. Insbesondere, wenn man ein Dateisystem hat und das halt man so bla bla bla. Also, Synchronous Cache wird verwendet, um eine IO-Flagge einzufügen. Synchronous Cache ist aber eine normale Operation.
Kommt dann halt wieder auf den Workload an. In unserem Workload passiert das letzten Endes so gut wie nie.
Das hängt vor allem davon ab, wie du was für ein Dateisystem hast und wie du dieses Dateisystem gemacht hast.
Also bei uns sieht es halt, wie gesagt, in der Regel immer so aus und von daher.
Das hängt davon ab.
Genau. Ja. Gut, dann bin ich sehr viel schneller durchgekommen, als ich gedacht habe. Beim Messen ist also letzten Endes eine Sache wichtig, nämlich auf keinen Fall sequenzielles I.O., weil das interessiert letzten Endes keinen. Dabei gibt es noch so eine Falle. Ich habe neulich eine Messung gesehen, da hat jemand random I.O. gemacht mit einer Blockgröße von 4 Megabyte. Das ist nicht mehr random. Also nicht aus Sicht eurer Storage, weil aus Sicht eurer Storage ist letzten Endes alles größer als 256 KB letzten Endes sequenziell, kann man sagen. Ist jetzt auch nur so ein Daumenwert, aber letzten Endes kann man das so sagen. Dann messen bei nicht mehr als 30% Last, weil sonst einfach die Latenz so hoch wird, dass die Werte nicht mehr wirklich aussagekräftig sind. Und dann ist auch noch wichtig, wo man die Werte herbekommt. Wenn man, wie bei unseren Nagios-Graphen, einen Durchschnittswert bildet über einen langen Zeitraum, also bei Nagios sind es 5 Minuten, dann sieht man, so letzten Endes bekommt man so einen groben Gesamteindruck davon, wie das System ausgelastet ist. Man sieht allerdings nicht die kurzen Ausschläge. Die sieht man dann in sowas mit einem IOSTAT. Allerdings, die kurzen Ausschläge alleine sagen halt auch nicht viel darüber aus, wie es das Storage insgesamt geht. Also man muss dann letzten Endes immer beides betrachten. Ich bin gerade so ein bisschen dabei, mir ein kleines Benchmark-Tool zu bauen. Muss ich jetzt hier gerade mal shamelessly pluggen. Ich versuche mit diesem Tool VMs zu simulieren. Das heißt, ich starte mehrere Prozesse. Lasse diese einzelnen Prozesse random IOs durchführen mit einer konstanten Größe von 4 Kilobyte. Ich habe in das Ding ein Feature eingebaut, dass man die maximale Anzahl IOPS limitieren kann, einfach damit man eben nicht höher kommt als die 30%. Und das ganze Ding steht in meinem Bitbucket Repository einfach zur Verfügung, kann sich letzten Endes jeder runterladen und ja, ich würde mich freuen, wenn jemand Lust hätte, dran mit rumzubasteln. Kontakt. Mich gibt es unter Twitter, mich gibt es im Channel Router OpenAttic in Freenode. Ansonsten natürlich auch per E-Mail und hier am Stand. Ja, und damit bin ich eigentlich offen für Fragen.
Gut, herzlichen Dank. Ich hätte die Bitte zum besseren Verständnis, vielleicht kriegen wir das hin, dass derjenige, der hier die Fragen stellt, mal kurz versucht, das Mikro in die Hand zu nehmen, seine Fragen zu formulieren, da offensichtlich in dem etwas größeren Raum das Verständnis sonst recht schwierig ist. Ich versuche mal, sie zu erreichen.
Du hattest gesagt, dass das Alignment wichtig ist, wie man das halt oder wie man halt letztlich die VMs oder was auch immer auf die Disk legt. Hast du eine Idee, wie man vielleicht da messen kann, ob mein Alignment halt passt oder nicht passt?
Ja, messen ist da ein kleines bisschen schwierig, aber es gibt da einen Indikator. Ich versuche gerade mal.
Es eigentlich sind es zwei Sachen, auf die du da aufpassen musst. Das eine ist natürlich die Partitionstabellen. Was jetzt mit neueren Distributionen nicht mehr so das Problem ist, da ist es alles eh schon auf 2M umgestellt. Das ist also dann okay. Du hast immer dann ein Problem, wenn du halt existierende Partitionstabellen migrierst, sowas machst und tust. Dann hast du ein Problem. Das andere, das wirklich gefährliche, ist LVM. LVM bis vor einem Jahr, bis vor anderthalb Jahren, hatte eine Metadatengröße von 384 Blöcken, was in sich natürlich total super aligned mit allem. Und das kriegst du de facto nicht weg, denn wenn du die Platten kopierst, dann hast du die Metadatengröße immer noch da. Das sind so die beiden Sachen, auf die du tatsächlich aufpassen musst, LVM, Metadaten und Partitionstabellen. Also effektiv würde ich empfehlen, für aktuelle Systeme das alles neu anzulegen und dann tatsächlich die Dateien rüber zu kopieren, auf keinen Fall ein DD machen. Das ist der sicherste, die Garantie, wie du deine Performance in den Eimer trittst.
Neuere LVMs sind dann aber wichtig mit dem Alignment.
Neuere LVMs machen das, ja. Die haben das allein, denn mittlerweile haben sie es auch angesehen, dass es vielleicht nicht so ganz hitverdächtig ist. Das ist also, ein Bekannter von mir hat es tatsächlich mal gemacht, hat sein Storage Array nur einfach auf richtiges Alignment umgestellt und hat tatsächlich einfach da 20% zusätzliche Performance einfach rausgekitzelt, nur durch Alignment. Das ist da auch aufpassen, die meisten Storage Arrays sagen es dir nicht, was sie für eine Blockgröße, interne Blockgröße verwenden. Das ist, NetApp hat jetzt angefangen, das tatsächlich zu exportieren, also mit logischer und physischer Block Size, sagt dir NetApp das jetzt tatsächlich, aber alle anderen sagen das nicht, obwohl sie intern auch mit einer 4K-Blockgröße arbeiten. Also da auf alle Fälle, so wie du auf dem externen Storage Array bist, immer 4K-Blockgröße verwenden, machen, tun.
Und wenn es dann so ist, dass man eben wie bei uns das Storage-System selber baut, dann ist es nicht so ganz so einfach. Dann muss man halt nicht nur auf Partitionstabelle und LVM achten, sondern muss man letzten Endes auch darauf achten, dass die Stripe-Size vom RAID zu letzten Endes allem passt, was man im System so hat. Und LVM hat standardmäßig eine Allocation-Size von 4 MB. Mit anderen Worten, wenn ich ein LV anlege und sage dem Ding, keine Ahnung, sei mal 100 MB groß, dann rechnet er das auf das nächste Vielfache von 4 MB um. Mit anderen Worten, ein LV fängt immer bei einem Vielfachen von 4 MB an und das sollte dann auch der Anfang von einem Stripe im RAID sein. Weil wenn das nämlich so ist, kann ich dann letzten Endes das Dateisystem in dem LV auf mein RAID optimieren und dann spielen diese beiden wieder vernünftig zusammen. Das heißt, dieses Disk Alignment ist nicht einfach irgendwas, was man halt macht die Partitionstabelle auf 2048 und gut ist, sondern man muss letzten Endes das Disk Alignment abstimmen auf jede einzelne Komponente in dem gesamten Write Path letzten Endes. Das heißt, das ist ein hochkomplexes Thema. Was an der Stelle interessant ist, wir haben im IOSTAT ja noch ein paar mehr Spalten. Wir haben unter anderem auch die Reads pro Sekunde und die Writes pro Sekunde. Die Reads haben mich allerdings hier nie interessiert, weil die so gut wie immer Null sind. Woran man erkennen kann, dass ein Disk Alignment irgendwo krumm ist, ist, wenn man ein Benchmark macht, was letzten Endes nur Schreiboperationen macht, allerdings es tauchen im IOSTAT trotzdem Reads auf. Dann läuft irgendwas schief, weil dann macht nämlich die Storage, dann passt irgendwo die Block-Size nicht, sodass irgendeine der Komponenten Daten, um Daten schreiben zu können, erst einen Block lesen muss den modifizieren und muss ihn dann zurückschreiben. Und das ist eine Operation, die ist so dermaßen teuer, das will man auf gar keinen Fall. Und das ist letzten Endes der Punkt, weshalb man dieses Block-Alignment überhaupt macht, um diese Read-Modify-Write-Zyklen im gesamten System komplett loszuwerden.
Das Ganze geht ja dann weiter bei einem Software-RAID, zum Beispiel RAID 5, kann man da die Stripe-Size noch einstellen. Hast du da Erfahrung, wie sich dort welche Werte günstig auswirken, auch wenn man jetzt, sag ich mal, normale VMs hat, mit Storage innen drinne? Also Filesystem?
Die Stripe-Size kann man beim RAID einstellen, ja. Das würde ich so allerdings nicht machen. Die Stripe-Size ist ja letzten Endes abhängig davon, wie viele Disks du in deinem RAID hast und welches RAID-Level du nimmst. Und wir stellen die Stripe-Size ein letzten Endes, indem wir die richtige Anzahl von Disks nehmen, sodass wir da eine vorteilhafte Stripe-Size rauskriegen. Das ist das beste Verfahren letzten Endes, weil du nicht immer so frei darin bist, deine ganzen Komponenten auf eine andere Stripe-Size anzupassen. Die VG-Extend-Size im LVM kannst du letzten Endes nur auf eine Zweierpotenz konfigurieren. sodass, wenn deine Stripe-Size keine Zweierpotenz ist, du in dem Moment verloren hast. Und deswegen machen wir das dann halt so, dass wir die richtige Anzahl von Disks nehmen, sodass die Stripe-Size automatisch schon passt, ohne dass wir noch irgendwie was konfigurieren müssen. Die Chunk-Size ist dann auch so ein Ding. Größer ist besser, nach meiner Erfahrung. Allerdings, wie viel das jetzt genau ist, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich habe schon Raids gesehen, sowohl mit 64K, als auch 128, als auch 256. Und das funktioniert eigentlich alles recht gut. Von daher.
Was ich festgestellt habe für die Chunk-Size ist, dass es besonders interessant wird, wenn du eine Bitmap verwendest. Dann ist es vor allen Dingen sinnvoll, dass du, MD hat eine Bitmap, die er halt braucht, um sich zu resynchronisieren. Und da macht die Chunk-Size, bekommt dann auf einmal eine ungeahnte Qualität, weil die Chunk-Size nämlich direkt die Granularität bestimmt, mit der du einen In-Place-Recovery machen kannst. MD benutzt die Bitmap, um festzustellen, welche Blöcke oder welche Chunks ungültig sind und kann denn, solange die Bitmap noch gültig ist, kann denn direkt ein, musste keine volle Resynchronisation machen, sondern kann tatsächlich die einzelnen Blöcke, die da in der Bitmap stehen, nur resynchronisieren. So wie du mehr als eine Blöcke innerhalb dieser Bitmap umtauscht, gilt es natürlich nicht mehr. So, dass du halt die Bitmap dann relativ groß setzen willst, damit du halt eine Resynchronisation machen willst. Da bekommt die Chunk-Size dann tatsächlich eine Qualität. Ansonsten ist es so, ja, im Allgemeinen ist der RAID-Overhead, den du eh hast durch die RAID-5-Kalkulation und so weiter, ist dann so hoch, dass es eigentlich gerade egal ist, was du für eine Chunk-Size nimmst.
Es gibt noch einen Punkt, der bei der Chunk-Size relativ interessant ist. Wenn wir uns hier die Request-Size nochmal angucken. Bei einem RAID ist es extrem teuer, in einem Stripe mehr als einen Chunk zu updaten, aber nicht das ganze Stripe. Das heißt, wenn ihr diese Zusammenfassungsgeschichte mal ausprobieren wollt, achtet peinlichst genau darauf, dass ihr es irgendwie vermeidet, mehr als einen Chunk mit einer Write-Operation zu updaten. Den ganzen Stripe, das wäre das Billigste, das werdet ihr aber bei VMs niemals hinkriegen, weil dazu ist die IO-Size einfach viel zu klein. Aber mehr wie einen Chunk updaten wollt ihr auf keinen Fall. Also macht die Chunks lieber ein Stück zu groß als zu klein, würde ich sagen.
Darf ich selbst eine Frage zum Verständnis stellen? Sie sprechen von RAID-Systemen, wenn Sie um Disk-Performance sprechen. Mhm. Das heißt, im Virtualisierungsumfeld, und es fiel ja vorhin schon mal kurz der Begriff NetApp, also es geht nicht um virtuelle Speichersysteme.
Genau. Es geht um ein Storage-System für eine Virtualisierung.
Okay.
Hast du schon irgendwelche Erfahrungen gemacht mit Caching-Mechanismen wie Bcache, DM-Cache oder solche Sachen, wie die sich auswirken?
Der Kollege hier vorne leidet. habe ich jetzt persönlich noch keine Erfahrung gemacht, weil wir haben auf dem Ding eine IO-Latenz von 0, deswegen habe ich das bisher noch nicht wirklich gebraucht, wenn ich ganz ehrlich bin.
Entschuldigung. Ja, habe ich. AD1, SSDs sind scheiße. A2, SSDs sind scheiße. Nein, das Problem ist, so wie du Caching machst, müssen zwei Parameter erfüllt sein. Und zwar muss das Caching-Device ungefähr eine Größenordnung kleiner sein als das Device, was es cachen soll. Und es muss eine Größenordnung schneller sein als das Device, was es cachen soll. So wie eins von diesen beiden Parametern nicht mehr erfüllt ist, ist das zumindest zweifelhaft, ob es überhaupt noch Sinn macht. In meinem Fall habe ich es probiert, habe ich eine SSD genommen und habe dahinter so eine blöde 4K 2 Terabyte SATA gesteckt. Dieses Ding hat tatsächlich einen Durchsatz von 120 Megabyte pro Sekunde gemacht. Die SSD hatte 250. Und dann ist wieder die Frage, macht das überhaupt noch Sinn? So viel schneller ist die SSD gar nicht. Und das ist halt das hauptsächliche Problem. Also man muss tatsächlich mal schauen, okay, man muss da die Skalierung beachten. Was cache ich, was will ich cachen, wie groß ist das dahinterliegende Device, was ich cachen will.
Hast du da nur Durchsatz gemessen oder hast du auch mal Latenz bei Random IO gemessen?
Ich habe auch Latenz gemessen, aber wenn etwas ziemlich scheiße ist, dann ist das IO-Performance-Messung auf SSDs. Das ist so, das kannst du eigentlich gerade bleiben lassen, weil es quasi unmöglich ist, die interne Translation auf der SSD zu resetten. Du kriegst jedes Mal unterschiedliche Ergebnisse. Es ist, kannst du knicken eigentlich. Ne? Das ist das. selbst wenn du irgendwie da versuchst, die ganze Platte irgendwie mit Unmap da irgendwie versuchen rauszuschmeißen, da sind immer noch irgendwelche Vestiges drin, du kriegst es nie leer. Das ist also, ja, habe ich auch gemessen. Ja, für solche Sachen, wie gesagt, für Latenzen bringt es was, aber auch da wieder mal, ne? So wie die SSD, so wie du jetzt eine 2-Terabyte-Platte hast und eine 4-Terabyte-Platte und eine 500-Gigabyte SSD oder 200-Gigabyte SSD, bist du schon wieder im zweifelhaften Bereich. Lohnt es das überhaupt noch? Denn will ich wirklich so viele, cache ich wirklich so viele Daten? Das lohnt sich denn ja nur, wenn ich tatsächlich mehr als 200 Gigabyte tatsächlich da drauf schreibe, permanent auf das Ding. So wie das irgendwie nicht der Fall ist, so wie ich irgendwie im 100-Gigabyte-Bereich bin, ja hallo, warum nehme ich nicht die SSD direkt? Dann bin ich auf alle schneller, fällt schneller. Also das ist ein bisschen zweifelhaft.
Okay. Wollt ihr noch was dazu sagen? Ansonsten versuche ich mir einen kleinen Sprint hinzulegen.
2 Terabyte Sacharlist würde ich persönlich für VMs sowieso niemals nehmen. Also wir haben es probiert, macht keinen Spaß. Also ich empfehle mindestens das 10K, aber viel mehr braucht man dann eigentlich auch nicht.
Wenn ich nochmal das B-Cache-Thema eingehen darf, wir haben das bei uns verwendet. Wir haben ein 48 Terabyte großes SEPS-Cluster und haben vor die einzelnen OSDs solche B-Cache-Devices geschalten, um nur quasi die Random-IOs in sequentielle IOs umzuwandeln. Das war quasi unser Ziel, was wir mit B-Cache erreichen wollten, was wir auch relativ gut dadurch machen konnten. Wie schon erwähnt, also ab einer gewissen Größe von Disks und ab einer gewissen Anzahl von Disks ist die SSD selbst im Regelfall quasi eigentlich langsamer als die Platten selbst. Einfach weil eine große Menge an selbst billigen SATA-Platten schafft ab einer gewissen Anzahl einfach mehr Durchsatz als die SSD plus halt der administrative Overhead, den ich mir damit einkaufe, dass ich eben solche SSDs in irgendeiner Art und Weise verwalten und auch öfter mal tauschen muss, will man eigentlich nicht. Insgesamt ist aber durchaus, was habe ich gemessen? Also ein Faktor 3-4 beim Random I.O. habe ich schon gesehen, dass es schneller wurde unter bestimmten Bedingungen. Wichtig ist es hier, dass man halt auf Write-Back-Cache innerhalb der SSD setzen muss mit dem B-Cache. Ob man das jetzt will, ob man das jetzt meint haben zu wollen, muss man dann selber für sich entscheiden. Wir haben da halt einfach ein RAID 1 drunter gesetzt, um das quasi irgendwie rechtfertigen zu können, zumal CEPHS als System selber in sich ja fehlertoleranter ist, so dass das schon okay war. Ja, wie gesagt, B-Cache ist eine coole Sache, sollte man sich anschauen, muss man aber für sich selbst entscheiden, ob es dann am Ende eine Lösung ist oder nicht.
Noch als Tipp, ich benutze für sowas ganz gerne DStat, um zu gucken, wie die Auslastung des Systems ist. Man kriegt nämlich ganz schön, nicht so wie bei IOSTAT, nur Informationen zum Storage, sondern man kriegt vielleicht auch mal Informationen, wie ist der RAM gerade ausgelastet, welcher Prozess macht da gerade IO. Das ist sehr nett aufbereitet.
Dankeschön. Du hattest gerade schon angesprochen, die Performance von SATA gegenüber SAS-Platten. Jetzt würde mich gerne mal noch der Vorteil, der praktische und realistische Vorteil von Nearline-SAS-Festplatten interessieren. Sei es seitens der Native Command Queue-Tiefe, die erhöht wird, der bleibenden 7,2K-Umdrehungen und so weiter, was halt noch mit reinspielt. Danke.
Damit habe ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht befasst, aber der Kollege hier vorne sollte auch demnächst mal einen Vortrag einreichen, würde ich sagen.
Kleinen Moment, ich bin fast da. Können Sie eventuell mal so nett sein, Ihren Namen mitsagen? Oder?
Gut, okay, dann. Also, gut für alle. Ich bin Hannes Reinecke, ich arbeite bei SUSE und bin dafür Storage zuständig. Genau. Und deswegen diese Sachen. Ja, nein. Nearline SAS ist vor allen Dingen primär, er hat zwei Vorteile, A1 Preis, A2 Größe, weil man bei Nearline SAS, ja, es sind effektiv SATA-Platten, die ein gewisses Hardening haben, aber nicht so wirklich viel. Und der Vorteil da ist tatsächlich, dass man einfach größere Platten kriegt. SAS-Platten gibt es nicht in der Größe, in der man SATA-Platten bekommt. Das hat vor allen Dingen mit der Zuverlässigkeit zu tun, weil man natürlich bei, je größer die Kapazität ist, desto dichter sind die Informationseinheiten auf der Platte, desto dichter muss man die magnetischen, die Dingsda-Zonen, wie auch immer sie jetzt gerade, also die magnetischen Zonen packen, und desto größer ist demnach auch die Chance, dass ein Bitflip auftritt. So, das heißt, dass die SATA-Platten tatsächlich nicht so zuverlässig sind. Also die großen Platten sind tatsächlich nicht so zuverlässig wie die kleineren Platten. Das hat jetzt erstmal nichts mit dem Anschluss zu tun, das ist einfach Elektronik, sondern das ist einfach eine rein mechanische, physikalische Sache. Was auch der Grund ist, warum es die Nearline-SATA in größeren Größen gibt als die SAS-Platten. Der große Nachteil von den Nearline-SATAs ist, dass die Fehlerbehandlung grauslich ist. Die Fehlerbehandlung oder die Fehlerroutine von SATA ist Timeout. Und dann kann man sich überlegen, was könnte denn jetzt passiert sein? Und muss dann quasi die ganze SATA-State-Machine abfahren, um festzustellen, okay, wo sind wir jetzt hängen geblieben? Das macht nicht so wirklich viel Spaß und ist ziemlich ineffizient und vor allen Dingen auch fehlerbehaftet. Es ist quasi unmöglich herauszufinden, was jetzt eigentlich tatsächlich passiert ist. SAS-Platten sind da sehr viel zuverlässiger und haben ein sehr viel ausgeklügelteres Fehlerbehandlungsmechanismus. Das heißt, da kriegt man tatsächlich raus, okay, was ist jetzt passiert? Ich konnte jetzt bloß 20 Bytes von meinen 32 Bytes schreiben oder dieser Block ist verreckt oder keine Ahnung, irgendwas. Da kriegt man sehr viel mehr Sachen raus, sodass es da einfach die SAS-Platten sehr viel mehr Spaß, es ist mit SAS-Platten sehr viel mehr Spaß, um es tatsächlich im Enterprise-Umfeld zu verwenden, weil man da tatsächlich eine Fehlerbehandlung machen kann. Mit SATA kann man effektiv keine Fehlerbehandlung machen. Und das ist denn der, also das sind so die Unterschiede. Und dann hängt es davon selber ab, hängt es vom Administrator selber ab, was er jetzt tatsächlich machen will. Wenn er sagt, ja, okay, mir egal, ich habe genügend Platten, wenn eine verreckt hat eine, stecke ich die nächste rein, auch noch so. Dann sind auf alle Fälle natürlich Nearline-SATA eine gute Idee. Aber so wie man dann tatsächlich sagt, ja, na, also diese Maschine jetzt neu zu installieren, nee, das will ich lieber nicht, das ist rigged, sollte man vielleicht mal schauen, ob man da gescheite Platten hin tut und macht.
Das ist mir mal eine Frage. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe ja auch relativ viel mit dem Zeug rumgespielt und habe festgestellt, wenn ich mit virtuellen Maschinen oder mit irgendwelchen Geräten, die halt random auf Festplatten zugreifen, dass manchmal die Caching-Mechanismen vom System nicht greifen. Reine Verständnisfrage, wenn ich mit virtuellen Maschinen auf ein Storage-System zugreife, greifen da die Caching-Mechanismen von einem darunterliegenden Linux-System überhaupt oder wird das alles direkt durchgereicht an die Maschine oder kann man sich das einstellen? Weil letztendlich ist ja, wenn ich jetzt das angenommen, ich habe ein Linux-System mit einer entsprechenden Platten drunter, dann cache ja normalerweise der Kernel das Zeug alles vor. Aber die Erfahrung habe ich gemacht, dass das manchmal nicht zutrifft.
Kommt drauf an, wie man letzten Endes das Storage-System aufbaut. Also Caching ist einer der Hauptgründe, weshalb wir auf unseren Storages ein XFS einsetzen, weil wir dann eben ein Dateisystem haben und dann die ganzen Caching-Mechanismen in der Regel funktionieren. Wenn man jetzt iSCSI mit Block.io macht zum Beispiel, dann kann es sehr gut sein, dass es direkt durchgereicht wird.
Okay.
Gut, wir machen das jetzt.
Da wäre mal noch die Frage, man kann ja verschiedene Scheduler einstellen bei KVM. Gibt es da irgendwie, also Deadline.io oder NoOp Scheduler, gibt es da irgendwie eine Empfehlung?
Also innerhalb von VMs benutze ich immer NoOp, auf der Storage benutzen wir Deadline.
Okay, gut, danke.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ja, dann kommen wir ein Stück. Wer möchte zuerst?
Guido hat sich schon öfter gemeldet, dann ja. Schön.
Ich habe noch eine Frage zu Stripe Size in Read-Controllern. Habt ihr euch das mal angeschaut oder gibt es einen Grund, warum ihr euch es nicht angeschaut habt? Wie du sagtest, ich habe es nämlich mal gemessen mit unterschiedlichen Blockgrößen, 128, 256, 1 Megabyte und habe auch ein Alignment dann vom Dateisystem auf die Stripe Size vom Read-Set dann angepasst. Und es hat eine sehr große Auswirkung aus meiner Sicht.
Da ist jetzt wieder die Frage, wie hast du gemessen?
Unter Vollas.
Ich habe IO-Zone verwendet und dann entsprechend Blockgrößen oder Workloads mit angegeben.
Ja, wie gesagt, also die Chunk-Size von 256K letzten Endes bei uns, das ist halt so ein Erfahrungswert, der bisher immer sehr gut funktioniert hat. Von daher Ich hatte den dann und habe mich damit dann nicht mehr so wirklich weiter befasst. Das spielt halt, wie gesagt, hier in der Request-Size noch eine Rolle. Aber solange das zusammenpasst, war ich da eigentlich erstmal zufrieden.
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Haben wir die Möglichkeit, die Fragesession etwas auszubreiten vom Themengebiet? Ich denke, die Möglichkeit besteht. Kurzes Nicken, nicht nicken. Okay, einerseits die Frage bezüglich Nierlein-SAS ist jetzt seitens Fehlerbehandlung beantwortet, aber nicht seitens der Performance-Vorteile, Native Command Queue und so weiter. Und zweitens hätte ich noch die Frage, und da habe ich gar keine Ahnung, wie das zu beantworten ist. Was passiert zum Beispiel mit einem RAID 5 im Beispiel eines Bitflips und der Konsistenz-Check läuft drüber und er erkennt in der Oder-Verknüpfung, ja, die Daten passen nicht zusammen, aber wofür entscheidet er sich dann? Was ist dann richtig? Es ist ja in dem Sinne kein Sensky-3-Blockfehler, den er dann als Fehler behandeln kann, sondern der Wert ist einfach ein anderer auf einmal da drin. Danke.
Also letzteres ist ja der Hauptgrund dafür, weshalb klassisches RAID sozusagen im Moment so ziemlich als tot oder totgesagt wird, wenn man so will. Weil in dem Moment, wenn eben eine Festplatte gestorben ist und wir dann auf dem Rest einen Lesefehler haben, was halt bei heutigen Plattengrößen von mehreren Terabyte durchaus mal passieren kann. Also wenn ich ein RAID 5 über 10 Festplatten mache mit je 2 Terabyte, ist die Chance, dass mein Rebuild funktioniert, noch so bei 20%. Deswegen würde man in so einem Setup dann eben auch kein RAID 5 mehr zum Beispiel benutzen, sondern dann eben sowas wie ein RAID Z3. Wenn ein Bitflip oder sowas ähnliches beim Rebuild auftritt, das ist blöd. Dann will man mehrfache Parity haben.
Das ist jetzt auch nochmal eine Frage an, eigentlich so an dich. Ja, Bitflip ist möglich, theoretisch. Und Oracle behauptet, er tritt auf. Aber außerhalb von Oracle habe ich so einen echten Bitflip ohne Fehler, also wir reden hier von einem Bitflip auf der Platte, welcher keinen Fehler zurückliefert, weder SATA-Fehler noch SCSI-Fehler, sonst was. Einfach nur ein Bitflip. Habe ich den noch nicht gesehen. Hast du jemals oder habt ihr jemals irgendwas da in der Hinsicht gesehen?
Nö.
Denn, ja? Gibt es das also tatsächlich? Ist es nicht? Ja, nee, denn für diese Sachen gibt es das gefürchtete T10PI, also Protection Information oder Data Integrity Field, wie auch immer man das jetzt nehmen möchte. Gibt es tatsächlich einen Standard für SAS, für SCSI, welcher eben genau dafür ist, ne? Meine Freunde von Oracle, die das eingeführt haben. Also ja, man kann tatsächlich eine Checksum an die Blöcke dran schreiben und dann kriegt man so einen Bitflip mit. Das ist denn für die etwas höherwertigen Storage Arrays, die haben sowas implementiert, da kann man sowas anschalten. Braucht dann natürlich auch Hardware-Unterstützung und bla 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 bla, das ganze Graffel. Aber mit dem kann man sowas tatsächlich abfangen, sodass das denn nicht mehr auftritt. Und von daher ist es, das RAID tot ist denn mehr eine Usability-Geschichte, denn 40 Terabyte zu resynken macht einfach keinen Spaß. Das ist, da kommt dann irgendwie die Bandbreite durch, da kann man sich ausrechnen, okay, also ich komme dann in 2 Tagen wieder. Ja, das ist dann einfach eine Sache der Bandbreite, das muss die ganzen Daten da zurückspielen, das macht einfach keinen Spaß mehr. Aber ja, es ist tendenziell noch möglich und das Problem ist nicht so sehr der Bitflip, sondern mehr einfach die schiere Größe, dass es dann einfach irgendwann keinen Spaß mehr macht, also weil du ja irgendwann Resync machen musst.
Ja, für solche Setups will man dann halt RAID nicht mehr aus anderen Gründen haben.
Eben, genau. So wie diese nette XFS Dings, dass der XFS-Check braucht eine gewisse Hauptspeichergröße, welche direkt korreliert zur Speichergröße deines Filesystems. Du brauchst pro Giga, wie war das doch irgendwie gleich? Warte mal, ich krieg's nicht mehr zusammen. Jedenfalls, es gibt eine direkte Korrelation. Das heißt, du musst, wenn du das Dateisystem anlegst, musst du nachschauen, wie groß der Hauptspeicher bei meinem Rechner. Wenn der Hauptspeicher zu klein ist, kannst du ihm kein FSCK mehr machen.
Hat eigentlich die Chunk Size Auswirkungen auf die Rebuild-Geschwindigkeit?
Nö. Du musst die Daten, wenn du voll einen Rebuild machen willst, musst du alle Daten, also zumindest alle Daten einer Seite rüber kopieren. Da musst du alles lesen, du musst ja alles lesen und musst einen kompletten Rebuild machen. Das heißt, du musst effektiv alles lesen, was du auf den Platten hast.
Wenn ich sie größer machen würde, wäre es auch egal.
Wäre auch egal, du musst immer noch alle Daten lesen.
Nee, das ist dann die schiere Datengröße. Du musst halt die Daten, wenn du jetzt einen RAID 5 aus 3-4 Terabyte Platten hast, musst du bei einem vollen Rebuild alle 3-4 Terabyte lesen. Komplett. Ist halt so. Dumm gelaufen. Dauert da wegen.
Bezüglich der Frage von Bitflip, ich bin von der Firma Nexenta, also ZFS, wie die Firma Oracle. Oracle redet nicht nur über Bitflip, sondern auch über DMEA, Parity Failure, Treiberbugs. Man kann nachlesen im Internet bezüglich CERN. Die haben in 2009 einfach mal 5 Wochen lang Daten hin und her kopiert und tatsächlich sind da Fehler aufgetreten und man nennt das dann auch Silent Data Corruption. Also es ist nicht nur der Bitflip. Zweitens bezüglich SATA oder Nearline SAS. Wir haben gesehen, dass bei sehr hohen Systemen mit sehr hoher IO-Last, dass da Probleme entstehen bei SATA-Festplatten, dass da sehr viel Data Corruption entstehen, weil SATA-Protokoll trotzdem wieder umgesetzt wird in ein SAS-Protokoll. Und irgendwann Daten aussetzen, auch ZFS kann da nicht mehr helfen und die Systeme werden korrupt. Deshalb empfehlen wir auch nur Nearline SAS Festplatte. Bezüglich der Größe von der Festplatte, also mittlerweile wird es schon gefährlich, stimmt schon. Also RAID Z3 ist ein Vorteil, dass man langsam darüber nachdenken soll, um ein RAID Array mit 3 Parity zu nehmen. Jetzt sind es 4 Terabyte Nearline SAS, es wird jetzt 6 Terabyte, also es wird immer länger dauern. Auch da hat wieder ZFS ein Vorteil, dass man ein Rebuild macht nur über die aktieve Daten. Das bedeutet, wenn mein RAID Array nur für die Hälfte gefüllt ist, dass mein Rebuild auch 2-mal schneller ist im Vergleich zu einer traditionellen RAID. Bezüglich der Block Size, also NetApp hat typischerweise 4K. ZFS auch hier Vorteile, weil die machen dynamische Record Sizes in der RAID Array. Und das macht das Filesysteem, sucht dann automatisch, was dann de ideale Record Size ist. Man kann das auch nochmal einstellen, abhängig von der Applikation. Meine Frage noch ist: es geht hier um VMs. Welches File-Protokoll hat man verwendet? Ist es dann iSCSI oder NFS? Und warum?
Wir haben NFS benutzt, damit wir XFS benutzen können, damit wir den Request-Merge-Geschichte haben.
Okay, danke. Okay.